Ja, nochmals auch guten Morgen von mir. Ja, ich freue mich, dass ich wieder mal hier oben stehen darf und gemeinsam mit euch ein spannendes Thema behandeln und näher beleuchten darf. Als ich überlegt habe und gebetet habe über diese Predigt, da ist mir dieser Text eingefallen, dieser Bericht aus dem Alten Testament. Und dieser Bericht handelt von zwei extrem mutigen Menschen, von denen wir auch noch viel lernen können, glaube ich. Und grundsätzlich handelt das ganze Geschehen in einem Kriegsschauplatz. Und das ist ja kein einfaches Thema, wenn wir uns ansehen, wie passen diese Kriege im Alten Testament mit Gottes Liebe zusammen. Und Gott schickt sein Volk auch immer wieder in den Krieg. Und wie passt das zusammen? Und dieses Thema wäre wahrscheinlich ein gutes Thema für eine extra Predigt und ich werde mich auch gar nicht lange damit aufhalten, weil es eigentlich für unsere Geschichte jetzt gar nicht so wichtig ist. Nur eins möchte ich aufgreifen und zwar der Hintergrund. Diese Geschichte spielt vor circa 3000 Jahren auch im heutigen Israel, ein bisschen nördlich von Jerusalem. Das Bild ist nicht allzu scharf, aber ich glaube, man kann es erkennen. Dort in diesen Orten Gibea, Bet Aven und Ayalon. Das heißt, wir können das auch gar nicht mit unserem westlichen Verständnis allzu gut verstehen, was dort passiert ist. Weil vor 3000 Jahren war die Kultur eine ganz andere. Es spielt im Nahen Osten. Das heißt, es ist ein ganz anderes Verständnis von der Realität, wie wir sie haben. Jesus war noch gar nicht auf der Welt gewesen. Die ganzen Lehren von Jesus waren noch nicht da. Das heißt, wenn wir jetzt mit unseren Augen drauf schauen, können wir die ganzen Sachen eventuell missverstehen. Und das macht es auch etwas spannend, im Alten Testament zu lesen, weil das eben ganz anders ist, wie wir es kennen von unserer Kultur. Ich möchte euch noch etwas mehr zum Hintergrund erzählen, des ganzen Berichtes. Und zwar, wie schon gesagt, handelt es von einem Kriegsschauplatz. Es handelt auch von einem wankelmütigen König. Jetzt geht ihr. Wankelmütiger König. König Saul ist gerade dabei, in so eine Abwärtsspirale zu treten. Ein paar Verse vorher lesen wir, dass König Saul ein Opfer gebracht hat, das ihm nicht zugestanden ist zu bringen. Nur der Priester dürfte ein Opfer bringen und Saul wollte es selbst in die Hand nehmen. Er hat Geduld und Vertrauen in Gott verloren und wollte daher die Dinge selbst in die Hand nehmen. Und das war eigentlich der Anfang vom Ende vom König Saul. Wir lesen dann später, dass Saul immer mehr in so eine Zwickmühle gerät, wo er von einem Geist beherrscht ist, der ihn immer wieder anfällt und wo es zu ganz schlimmen Zornesausbrüchen kommt. Und unter diesem König zieht Israel in den Krieg. Und Israel bekommt natürlich mit, wie König Saul immer wieder seine Meinung ändert und auch immer wieder so schnelle Entscheidungen trifft, die nicht wohl überlegt sind. Das heißt, es macht sich auch eine gewisse Unsicherheit breit im Volk Israel. Das Ganze spielt in einer sehr unsicheren Gegenwart und Zukunft. Die Israeliten werden von den Philistern unterdrückt. Die Philister sind sozusagen die Erzfeinde, gegen die Israel immer wieder zu kämpfen hat. Und in diesem Krieg ziehen die Philister mit über 10.000 Kriegern in die Schlacht. Es wird im vorhergehenden Kapitel noch beschrieben, dass sie 3000 so Wagen hatten, mit der sie eingeritten, oder 3000 Reiter und 1000 Wagen und noch eine Vielzahl von Kriegsvolk. Und das Volk Israel hatte gerade mal 600. Das heißt, die Philister hatten mehr als 10-mal so viele Leute in ihrer Armee. Und noch dazu kontrollierten die Philister das ganze Schmiedegewerbe. Es gab im ganzen Volk Israel keinen einzigen Schmied, das wird auch im Kapitel vorher beschrieben. Das heißt, die einzigen, die einen Speer oder ein Schwert trugen, war König Saul und sein Sohn Jonathan. Der Rest hatte eigentlich kein wirkliches Equipment für einen Krieg. Das heißt, Die Gegenwart war sehr, sehr unsicher und die Zukunft sieht auch nicht sehr rosig aus. Eigentlich befinden sich die Israeliten in einer aussichtslosen Situation. Auf gut Österreichisch hatten die Israeliten die Hosen voll. Also sie waren wirklich, im Kapitel davor wird beschrieben, wie sie alle sich in ihren Höhlen verstecken und sie haben sich sozusagen ihrem Schicksal ergeben. Sie waren jetzt nicht sonderlich von großem Mut befallen und ich finde es auch wenig verwunderlich bei solchen Umständen. Also ich würde mich wahrscheinlich auch irgendwo verkriechen, weil ich mir denke, ja, wie soll das funktionieren? Eigentlich gehen wir unserem Tod entgegen. Und jetzt kommen wir zu dieser eher außergewöhnlichen Geschichte. Lasst uns diese Verse mal genauer ansehen. Wir starten mit dem Vers 1 dieses Kapitels und dann kommen wir zu diesen Versen, die wir gerade gelesen haben. Eines Tages sagte Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir wollen zum Posten der Philister dort drüben gehen. Seinem Vater sagte Jonathan jedoch nicht, was er vorhatte. Hier haben wir diese beiden Hauptdarsteller, um die es geht in diesem Bericht. Zum einen ist da ein gewisser, wenn es geht, Jonathan. Der Sohn Sauls, er ist sozusagen der Prinz, der Nachfolger vom König, eigentlich. Und Jonathan ist ein eher stiller Held in der Bibel. Wir lesen nicht allzu viel von Jonathan selbst. Er kommt oft vor in der Geschichte vom König David. Aber Jonathan selbst ist eher still und zurückhaltend. Man liest nicht so viel von ihm im Alten Testament. Und er ist auch nicht derjenige, der sich ins Rampenlicht selbst stellt. Er tritt nicht ins Rampenlicht. Und doch sehen wir ganz viel Gottvertrauen, speziell in dieser Geschichte und auch in den Geschichten, die darauf folgen. Und extrem viel Mut. Eigenschaften, die sein Vater Saul auch sehr nötig oder sehr dringend gebraucht hätte, die er aber leider nicht gehabt hatte. Und Jonathan fasziniert mich in dem Sinn extrem, weil er nicht auf sein Erbrecht, auf dieses Anrecht, König zu sein, er hält daran nicht fest. Er weiß, was Gott vorhat und er lässt später David die Königsherrschaft. Einfach so, ohne irgendwelchen Groll, ohne irgendwelche Kämpfe auszufechten. Er vertraut einfach Gott, dass er es richtig macht. Und das finde ich extrem, extrem beeindruckend beim Jonathan. Und der zweite Hauptdarsteller ist ein gewisser namenloser junger Waffenträger. Wir wissen nicht allzu viel über diesen Waffenträger. Entschuldigung. Waffenträger waren dazu da, wie der Name schon sagt, die Waffen vom König zu tragen. Jeder König hatte einen Waffenträger und oftmals trugen sie diesen schweren Schutzschild, den der König mit sich hatte. Der Waffenträger war sozusagen auch ein Bodyguard vom König. Er war dazu beauftragt, den König zu schützen und ihm zu helfen, was auch immer der König vorhatte. Das heißt, diese Geschichte handelt von diesen zwei Personen hauptsächlich. Lass uns weiterlesen. Verse 6 und 7. Komm, lass uns zu dem Posten dieser Gottlosen hinübergehen, sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger. Vielleicht wird der Herr uns helfen, denn den Herrn kann nichts aufhalten. Er kann eine Schlacht gewinnen, ganz gleich, ob er viele oder nur wenige Krieger hat. Tu, was du für das Beste hältst, antwortete der Waffenträger. Ich bin an deiner Seite, was immer du vorhast. Und wir wissen nicht genau, warum Jonathan auf diese Idee gekommen ist. Keine Idee, die jetzt einmal so, ja, mache ich halt kurz. Da geht es ja um richtig viel, da geht es ja um Leben und Tod. Und wir wissen auch die Motive hinter diesem Entschluss nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass er, genauso wie später David war, als er diesen Goliath gesehen hatte und er diese Situation einfach nicht mehr hinnehmen wollte. Eventuell geht es Jonathan genauso. Er hat es satt, sich zu verkriechen, er hat es satt, zu sagen, ja, wir haben einen allmächtigen Gott, aber wir verstecken uns trotzdem. Diese Frage, warum verstecken wir uns in Höhlen, wenn wir doch sagen, wir haben einen allmächtigen Gott, der mit uns ist und der uns helfen will. Eventuell sind diese Motive der Hintergrund, warum er diesen Entschluss gefasst hatte. Und es ist nicht so in unserem Leben auch oftmals, wo wir sagen, ja, im Gottesdienst oder in Liedern oder im Glaubensbekenntnis steht es ja auch drin, dass wir einen allmächtigen Gott haben, der immer an unserer Seite ist. Jedoch, wenn wir Probleme haben oder Schwierigkeiten auftauchen, ziehen wir uns eventuell zurück. Also mir passiert es zumindest öfter mal so, dass ich sage, ja, jetzt ziehe ich mich eher zurück, weil das ist angenehmer, als die Probleme zu bewältigen. Und wir lassen uns eventuell auch öfter mal einschüchtern. Wie oft verkriechen wir uns in unsere Höhlen? Wer hatte zum Beispiel noch nicht das Gefühl, wenn wir zum Beispiel ganz einfach mit Menschen reden, die Jesus noch nicht kennen, und diese Menschen haben nicht sehr viel über den Glauben übrig oder sind eher negativ eingestellt gegenüber dem Glauben. Ist es nicht oftmals so, dass wir den Eindruck haben, wir müssen uns rechtfertigen für unseren Glauben oder eventuell sogar irgendwie so eine entschuldigende Haltung einnehmen? Eigentlich könnten wir mutig vorangehen, könnten wir sagen, wir haben einen allmächtigen Gott an unserer Seite und das ist Wahrheit. Und wir glauben, dass das Wahrheit ist. Deswegen können wir mutig vorangehen, genauso wie Jonathan oder wie es David später gemacht hat. Und wir lesen schon im Alten Testament, wo der Prophet Elisa gesagt hat, im Angesicht seiner übermächtigen Armee hat er gesagt zu seinem Diener, hab keine Angst, denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Mit Gott sind immer mehr auf unserer Seite als auf der anderen Seite. Und das muss ich mir selbst immer wieder sagen, oftmals mehrmals pro Woche. Ich muss sagen, mit uns sind mehr, mit mir sind mehr als mit dem Gegenüber. Und das hilft mir oftmals auch, wirklich voranzugehen. Aber ich muss mir das auch immer wieder bewusst machen. Wenn ich einfach nur so jetzt ins Leben hineinlebe, dann vergesse ich das oft, dass wir einen mächtigen, einen allmächtigen Gott an unserer Seite haben. Und genau dieser Glauben, das ist ein Attribut von Jonathans Leben, wie er das Leben auch sieht. Dieser feste Glauben an einen allmächtigen Gott. Er traut es Gott ganz praktisch zu, ein Wunder zu wirken. Und jetzt kommt auch noch der Waffenträger ins Spiel. Wir wissen nicht, warum Jonathan diesen Waffenträger seinen Plan erklärt. Er hätte einfach sagen können, geh mal. Und der Waffenträger hätte mitgehen müssen, weil das war ja sein Job. Jonathan hätte seinem Waffenträger nicht sagen müssen, was er vorhat. Und eventuell, so kann es mir ich zumindest vorstellen, wir wissen es nicht, aber das ist zumindest meine Vorstellung, hat er eventuell ein wenig Bestätigung gebraucht für seinen Plan. Es ist ja schön, wenn wir nicht alleine gehen müssen, oder? Wenn wir jemanden mit uns haben, wenn wir Dinge zumindest zu zweit tun können. Und es stärkt uns auch, wenn jemand mitgeht und wenn uns jemand sagt, ja, mach es. Mach, was du für richtig hältst und führ es aus und tu es. Und unter uns gibt es sicher auch Menschen, die sagen, ich bin nicht sehr gut im Vorangehen. Ich bin nicht derjenige, der jetzt diesen Weg vorangeht, wo noch kein Weg war vielleicht. Und das ist ja auch kein Problem. Vielleicht hast du auch eine Aufgabe sozusagen als Waffenträger, wo du jemanden unterstützen kannst, der vorangeht, wo du jemanden ermutigen kannst, der vorangeht und dann noch mit diesen Personen mitgehen. Und diese Aufgabe ist mindestens genauso wichtig als selbst vorangehen. Weil auch Leute, die vorangehen, immer wieder Ermutigung brauchen und oftmals diejenigen sind, die sehr wenige an ihrer Seite haben, die sie immer wieder auch ermutigen und sie unterstützt. Lass uns im Text weiterschauen. Verse 8 bis 10. Gut, meinte Jonathan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Wenn sie zu uns sagen, bleibt wo ihr seid, bis wir bei euch sind, bleiben wir stehen und gehen nicht zu ihnen hinauf. Wenn sie aber sagen, komm herauf zu uns, gehen wir hinauf. Das soll das Zeichen des Herrn sein, dass er uns hilft, sie zu besiegen. Jonathan führt seinen Plan noch etwas genauer aus. Und er macht dabei etwas sehr, sehr Schlaues, finde ich. Es kommt heraus, dass sich Jonathan nicht ganz sicher ist, ob Gott diesem Plan zustimmt. Er macht sozusagen ein paar Sachen von diesem Plan abhängig. Er geht erstmal diese paar Schritte vorwärts und sieht, ob sich Gott dazustellt. Er ist sich nicht von vornherein sicher, dass Gott eingreifen wird. Er ist sich nicht von vornherein sicher, dass Gott wirklich den Sieg bringen wird. Aber er sagt, ich gehe diese Schritte. Und wenn Gott eine Bestätigung schickt, dann können wir weitergehen. Aber er muss diese Schritte vorher machen. Er kann nicht in seiner Höhle bleiben und sagen, ja, Gott wird schon machen. Er muss diese Schritte vorher gehen und dann stellt sich Gott zum Plan dazu. Und wir, glaube ich, können das genauso machen. Zumindest ich in meinem Leben habe das schon erlebt, dass es wirklich so funktioniert. Einer unserer Mitarbeiter bei Jugend mit einer Mission in Wien ist in den USA aufgewachsen und hat eine Jüngerschaftsschule bei Jugend mit einer Mission Irland gemacht. Sie waren auf Missionsreise in Marokko und lustigerweise während den Missionsreisen denken die Leute darüber nach, was sie später nach dieser Jüngerschaftsschule machen wollen oder sollen. Und Gott hat ihm im Gebet Österreich aufs Herz gelegt, in Marokko, was ja schon irgendwie lustig ist, weil das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Und er war total verwundert, weil er nichts wusste, also von Österreich, er hat eigentlich von Österreich nicht wirklich eine Ahnung gehabt. Also hat er gesagt, nach seiner Jüngerschaftsschule, ich fliege für eine Woche nach Wien und schaue mir das Ganze mal an und bete dort vor Ort. Und als er diese Woche abgeschlossen hatte, war für ihn klar, dass das der Weg für ihn ist für die nächsten paar Jahre. Er hat sozusagen die Schritte vorwärts gemacht. Er wusste nicht genau, ob das wirklich Gottes Wille war. Er hat diese Schritte nach vorn gemacht und hat gesehen, Gott stellt sich dazu und Gott gibt ihm die Sicherheit, diesen Plan auch auszuführen. Und genauso lässt sich das in vielen Lebensbereichen auch anwenden. Oftmals ist es ja so, dass wir warten, bis eine eindeutige Bestätigung von Gott kommt und dann gehen wir. In meinem Leben habe ich erlebt, dass es in den wenigsten Fällen wirklich so ist. Oftmals war es so, dass ich ein paar Schritte nach vorne gegangen bin und dann die Bestätigung gekommen ist. Und dann wieder ein paar Schritte nach vorne und dann wieder nächste Bestätigung. Und so konnte ich mich dann irgendwie durchs Leben auch irgendwie zurechtfinden. Und wir dürfen diese Schritte im Glauben auch machen. In der Bibel kommt das oft vor. Wenn wir uns zum Beispiel ansehen, David, die Geschichte, die ich schon erwähnt habe mit Goliath. David ist auch nicht bei den Schafen geblieben. Er ist zum Kampffeld dort gegangen und er hat sich auch Goliath entgegengestellt. Er hatte nicht diese unglaubliche Eingebung, dass Gott jetzt ihn befreien oder retten wird. Er ist einfach nach vorn gegangen und hat gehofft, dass der Plan dann aufgeht und dass Gott eben das ihm hilft. Oder wie die Israeliten ins Land Kanaan einziehen wollten das erste Mal und über den Jordan drüber gelaufen sind. Die Priester mit der Bundeslade mussten sich vorher ins Wasser reinstellen und das war kein so Bächlein, das war der Jordan, als er überflutet war. Also das war gar nicht so ungefährlich. Und erst als sie sich reingestellt hatten, als sie diese Schritte mit dem Glauben gegangen sind, dann hat das Wunder stattgefunden und der Jordan hat sich aufgestaut. Und so sehen wir in der Bibel oftmals, dass die Menschen vorher ein paar Schritte gehen mussten und dann die Bestätigung gekommen ist und dann Gott eingegriffen hat. Und wir sehen dann, wenn wir diese Schritte gehen und Gott Dinge bestätigt, auch viel klarer. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil der Geschichte. Ich lese es jetzt nicht mehr vor, weil es einiges zu lesen ist, aber wir haben es ja vorher schon gehört. Der Plan wird sozusagen ausgeführt. Jonathan macht das, was er sich vorgenommen hat, und er begibt sich in Lebensgefahr. Das ist ja kein so, ja, wie vorher schon gesagt, so eine einfache Entscheidung. Da geht es um Leben und Tod. Das sind Philister, die bereit sind zum Kampf. Das heißt, wenn Gott nicht eingreift, dann ist das Leben von diesen beiden vorbei. Und sie sind auch komplett eigentlich schutzlos ausgeliefert. Wenn wir im Vers 13 lesen, dass sie mit Händen und Füßen den Berg hinaufklettern, das macht sie total angreifbar. Sie haben keine Hand frei, sich zu beschützen. Sie können nicht weglaufen, weil sie ja eben da auf diesen Berg raufklettern. Und von unten bist du sowieso mal vom Nachteil. Also da hast du sowieso schon einen Nachteil, weil von oben kannst du das viel besser überblicken. Aber Gott stellt sich dazu. Und Gott greift auch dann übernatürlich ein und bringt dann auch so übernatürliche Zeichen wie ein Erdbeben dazu. Und die Unterdrückung durch die Philister wird damit beendet. Israel erringt einen großen Sieg und das eigentlich, obwohl die Vorzeichen total schlecht standen. Und da ist die Frage, die ich mich stelle, gehen wir mutig voran oder tendieren wir eher dazu, uns zu verstecken? Wenn er Jonathan im Versteck geblieben wäre, wäre die ganze Sache wahrscheinlich anders ausgegangen. Wir wissen es nicht, es steht nicht in der Bibel, aber wir können es nur vermuten. Lass uns auch solche Menschen sein, die mutig im Vertrauen auf Gott vorangehen. dass wir andere auch unterstützen, in dem, dass sie vielleicht mutig vorangehen. Das mag vielleicht eine wichtige Zukunftsentscheidung sein, die wir treffen, entweder oder auch einen Schritt auf jemanden zugehen, jemanden von Jesus erzählen oder auch jemanden vergeben. Das ist ja auch oft ein riesiger Berg, der vor uns liegt oder so, so ein Gegner. Oder vielleicht sogar in ein anderes Land gehen, wer weiß, um für Jesus dort zu leben. Egal was es ist für uns immer wichtig, dass wir vorwärts kommen. Dass wir im Leben mit Gott vorwärts gehen und dass wir in diesem Vorwärtsgehen immer wieder drauf schauen und beobachten, was will uns Gott sagen. Kommt eine Bestätigung von Gott? Oder ist es etwas, wo Gott auch sagt, nein, dorthin nicht? Wir sehen das ja auch sogar im großen Apostel Paulus. Als er mit Silas unterwegs war, kommt es zweimal vor in der Apostelgeschichte, dass ihnen der Heilige Geist nicht erlaubt, irgendwo hinzugehen. Das heißt, Paulus und Silas sind mal gegangen. Sie kannten eventuell die Richtung nicht ganz, aber sie sind zumindest vorwärts gekommen. Und dann hat der Heilige Geist sie in die richtige Richtung hingeleitet. Und so kann es auch bei uns im Leben sein. Vielleicht kommen wir nicht dorthin, wo wir ursprünglich geplant hätten hinzukommen. Aber es ist auch egal, solange wir auf Gott hören und uns von ihm führen lassen. Weil unsere Ziele sind eventuell nicht Gottes Ziele. Aber auf jeden Fall, wenn wir da dranbleiben und immer auf Gott hören, ist es das, was uns weiter voranbringt und auch das Reich Gottes weiter voranbringen wird. Und das ist ja das Ziel, wie wir auch im Vater Unser eben beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das Reich Gottes soll vergrößert werden. Und wir können uns sicher sein, dass wenn wir mutig vorangehen und immer mit diesem hörenden Ohr vorangehen, dass uns Gott in die richtigen Wege führt. Und dass auch kein Gegner, so groß er auch scheint, oder kein Problem oder keine Schwierigkeit uns dann aufhalten kann, weil es sich eben dann Gott dazustellt, wenn wir nach bestem Wissen und Gewissen, so gut wie es uns eben möglich ist, handeln und immer mit diesem Ohr auf Gott hören und uns leiten lassen. Amen.